Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren Stefanie Söhnchen von Fleischmann Hillard mit Klaus Eck, dem bekannten Autor und Content-Strategen, Anja Schöne, Corporate Ambassador von LV 1871 und Juan Rodriguez von Fujitsu darüber, was die Erfolgsfaktoren für ein Corporate Ambassador Programm sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Genau, und ich würde sagen, wir starten dann jetzt mit einer Mini-Vorstellungsrunde und unsere beiden Corporate Ambassador, die das Thema ja auch schon in ihrem Alltag leben und deshalb heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, würden da mal den Anfang machen. Vielleicht Ladies first. Anja, magst du vielleicht uns in die Runde starten?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich das Team LV 1871, wie wir unser Corporate Influencer Programm nennen, hier vorstellen darf. Der Name ist schon ein paar Mal gefallen, Anja Schöne. Ich bin seit 2010 bei der LV 1871, ein auf Lebensversicherungs-, Rentenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung spezialisierte Versicherungsunternehmen mit Sitz in München, und seit 2018/19, da haben wir unser Corporate Influencer Programm ins Leben gerufen, das ich federführend mit betreue. Ansonsten gehört vor allem eben die Social Media und Content Themenumfeld zu meinen Aufgaben. Ja, und damit an Juan.
Danke. Ja, vielen Dank auch erstmal, dass ich dabei sein darf. Heute Juan Pereira Rodriguez mein Name. Bin von der Firma Fujitsu seit 99 bei Fujitsu, also schon einige Jahre, 23 Jahre in Summe. Und das, obwohl ich noch nicht so alt bin, bin erst 41, habe aber direkt mit dem Studium angefangen und fühle mich so wohl, dass ich 23 Jahre später immer noch da bin. Habe wirklich vom Werkstudent über jegliche Positionen, die man so durchlaufen kann im Sales, bis zum Geschäftsführer jetzt seit knapp einem Jahr und Head of Sales noch als Hobby nebenbei. Also habe einiges zu tun. Und im Bereich des Geschäftsführers geht es natürlich auch nicht um Sales-Themen, aber hauptsächlich kümmere ich mich natürlich um das gesamte Thema Sales und unsere Transformation in Richtung Digitalisierung in Zentraleuropa. Corporate Ambassador ist oder Corporate Influencer ist ein Thema, was wir, glaube ich, schon viele Jahre unbewusst irgendwie irgendwo gemacht haben. Das Unternehmen ist ja schon über 80 Jahre alt und ich glaube, dass es bei Fujitsu immer wieder solche Themen gab, auch schon früher. Aber wir haben es halt noch nie so richtig strategisch gemacht, mit einer Struktur, mit einem Plan dahinter, sondern ein bisschen mehr auf Zufall, manchmal natürlich auch etwas einfließen lassen aus dem Marketing oder jetzt aus dem Social-Media-Bereich. Aber ich glaube, dass es mittlerweile tatsächlich lohnt, einmal etwas strukturierter darauf zu gucken und natürlich auch speziell auszuwählen, wer macht damit, wie macht man damit und wie kann man das noch professioneller machen.
Ja, sehr cool. Dann mache ich mal weiter. Steffi Söhnchen, mein Name. Ich bin eigentlich gelernte Multimedia-Journalistin und deshalb viel im Storytelling unterwegs. Und mein erster Job nach der Uni war beim Klaus, wo sich dann auch der Kreis schließt, wo ich das Thema Digitalstrategie 2 Jahre gelernt und betreut habe. Dann bin ich auf Konzernseite gewechselt und habe da das internationale Marketing einmal für eine Daimler-Tochter und einmal für eine Innogy-Tochter geleitet. Und inzwischen bin ich bei Fleischmann Hiller Germany gelandet, einer PR-Agentur mit Offices in 80 Städten rund um die Welt, und betreue da das Thema Digital Strategy, heißt, ich berate unsere Kunden über alle Branchen und Bereiche hinweg, wie sie das Internet strategisch strukturell für sich nutzen können. Und gerade das Thema Corporate Ambassador sehe ich in B2B, B2C sehr stark wachsen und vor allen Dingen auch den Wunsch, wie Juan das gerade gesagt hat, das strukturiert anzugehen und das eben nicht mehr so aus dem Bauch heraus zu machen, sondern ganz klar zu steuern, Verantwortung zu übernehmen, Fokusthemen zu setzen, und darüber würde ich auf jeden Fall gerne heute auch sprechen. Und jetzt last but not least, mein Ex-Chef, der Klaus.
Ja, danke schön, Steffi. Ich bin tatsächlich mit diesem Thema Corporate Influencing schon seit über 20 Jahren beschäftigt. Früher hieß es halt Corporate Evangelist, gerade im Technologieumfeld gab es viele, viele, die das schon waren oder auch gelebt haben. Aber der Unterschied zu früher ist wirklich tatsächlich, dass heute das Ganze strategischer gedacht wird. Und ob man das jetzt Corporate Ambassador Programm nennt, Botschafterprogramm oder Sinfluencing oder wie auch immer, das ist eigentlich völlig egal. Es geht immer darum, dass man bestimmte Ziele damit erreichen kann. Und darum geht es auch heute in unserer Diskussionsrunde. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe jetzt vor kurzem, ich habe inzwischen mit über 60, 70 Programmen zu tun gehabt in den letzten Jahren, unter anderem halt auch mit der LV 1871, mit der Anja arbeite ich da auch eng zusammen immer wieder. Und wir haben einfach festgestellt, dass es jetzt wirklich darum geht, diese Strategien zu leben. Und deshalb habe ich auch zusammen mit Winfried Ebner ein Buch darüber geschrieben, Die neue Macht der Corporate Influencer, um das auf den Punkt zu bringen, weil die Zeit einfach reif dafür ist, auch das Ganze so anzugehen, dass die Unternehmen viel stärker auf die Partizipation ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen setzen können, ihnen vertrauen dürfen. Und wie das Ganze geht, darüber freue ich mich auch, dass wir heute darüber mit euch diskutieren können. Insofern bin ich ganz gespannt, wenn ihr beide oder ihr drei oder wir vier doch darüber sprechen und diskutieren, wie man überhaupt so ein Programm startet und wie man es schafft, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu motivieren, das auch richtig gut zu machen. Wie sieht das bei dir aus, Anja? Wie seid ihr eigentlich gestartet mit eurem Corporate Influencer Programm?
Ja, also bei uns war es tatsächlich so, wir hatten im Zuge der Umstrukturierung unserer Unternehmenskommunikation, haben wir gesagt, wir möchten die Unternehmenskommunikation diverser gestalten. Bis 2018, 19, als wir das Programm eingerichtet haben, gab es eine Pressesprecherin und den Vorstand, die für das Unternehmen gesprochen haben. Und wir wollten zum einen das aufgreifen und die Kommunikation diverser machen. Zum anderen haben wir festgestellt, dass durchaus schon einige unserer KollegInnen in den sozialen Medien aktiv waren und dort mehr oder weniger aktiv auch über ihre Arbeit gesprochen haben. Auf eigene Rechnung, aber eben in dem Fall auch auf eigene Gefahr. Und das ging uns dann, wir haben uns dann die Frage gestellt, was machen wir damit? Verbieten wir das oder nutzen wir das für uns? Und wir haben dann den aus meiner Sicht einzig sinnvollen Weg gewählt und haben gesagt, wir nutzen das für uns und haben dann eben das Corporate Influencer Programm ins Leben gerufen und haben ausgewählte Kolleginnen und Kollegen laden, Teil unseres Corporate Influencer Programms zu werden. Und seitdem haben die eben auch die Möglichkeit, aktiv und mit Unterstützung durch uns auf den sozialen Medien, die sie bespielen, wo sie auch ihre Community haben, dann eben auch über die Arbeitsthemen zu berichten.
Wie viel machen das jetzt inzwischen bei euch?
Also wir sind mal angefangen mit so 16, 20 Leuten. Inzwischen sind wir bei 30 Leuten, die das machen. Ist also eine Gruppe, aber auch eine sehr diverse Gruppe. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Personal dabei, aus dem Marketing, aber inzwischen auch aus dem Kundenservice und natürlich auch aus dem Vertriebsbereich. Das ist so ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir das möglichst divers gestalten.
Ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll, dass ihr zuletzt mit dem, ja, es ist sehr sinnvoll, dass ihr zuletzt mit dem Vertrieb angefangen habt, weil das ist, glaube ich, mit das schwierigste Vertriebler, das wird Johann gleich wahrscheinlich auch bestätigen, zu einer guten Kommunikation, vor allen Dingen auf LinkedIn zu führen, oder? Ist das nur ein Klischee und ein Vorurteil? Vielleicht erst Anja noch einen Satz.
Genau.
Und dann kannst du ja, Johann, auch euren Status quo vielleicht kurz vorstellen.
Also ich glaube, über diesen Vertriebsaspekt kann Juan sicherlich mehr erzählen, was man sich einfach bewusst machen muss. Und das fällt mir tagtäglich immer wieder auf. Die Kolleginnen und Kollegen, die wir dafür ins Boot holen, die sind absolute ExpertInnen für ihre Fachbereiche. Aber sie sind halt keine Kommunikatoren und Kommunikatorinnen. Und es geht eher darum, jemanden zu finden, der Lust am Kommunizieren hat, was man den Vertrieblern, glaube ich, nicht absprechen kann, weil diesen Spaß am Kommunizieren kann man niemandem beibringen, wohl aber genau, die Art und Weise zu kommunizieren oder gut zu kommunizieren.
Aber Anja hat vorhin auch das Wort Gefahr in den Mund gelegt. War das bei euch auch eine Befürchtung, dass es vielleicht nicht so gut laufen könnte, Johann?
Also als dieses ganze Thema anfing mit Social Media intensiver zu nutzen, kennt man ja auch noch von Twitter, hier, das ist meine eigene Meinung, hat erstmal nichts mit dem Unternehmen zu tun, gab es ja immer so Sätze dazu. Mhm. Ne? Und wir haben natürlich auch irgendwann mal darüber gesprochen, das ist aber schon sehr lange her und haben dann auch beschlossen, verbieten macht gar keinen Sinn, sondern im Gegenteil, wir wollten unsere Leute schulen und denen erstmal Gefahren aufzeigen, aber natürlich auch, ich sag mal, Informationen an die Hand zu geben, wie bewegt man sich im Social Media, was kann das für Auswirkungen haben, vor allen Dingen, wenn man sich halt im Namen seines eigenen Themas meldet, aber trotzdem natürlich auch ein Unternehmen repräsentiert und teilweise ja auch das Ganze vermischt, das private und das berufliche Thema. So, daraufhin haben wir das erstmal festgelegt und haben ganz breit eigentlich erstmal geschult mit sehr allgemeinen Themen. Ich glaube auch, dass Fujitsu in Zentraleuropa schon relativ stark vertreten ist in den Social-Media-Bereichen in der Breite. Aber der Inhalt und die Qualität ist natürlich nochmal eine zweite Geschichte. Da wird viel halt einfach genommen und weitergegeben oder auch nochmal diskutiert untereinander beziehungsweise von Kollegen was geteilt und so weiter. Das heißt, das ist schon etwas, wo wir sagen, da kann man natürlich noch mehr Qualität reinbringen in der Zukunft. Bei uns haben wir am Anfang erstmal darüber diskutiert, ob wir sowas überhaupt machen wollen mit Corporate Influencer und so weiter, weil da muss man natürlich auch Zeit und vor allen Dingen auch, ich sag mal, Geld reinstecken, aber Lust auch. Da muss man wollen, sag ich mal. Und als wir das besprochen haben, haben wir mal gecheckt aus unserer Sicht, wer könnte denn da teilnehmen? Fangen wir vielleicht erstmal kleiner an. Relativ schnell kamen wir auf das Ergebnis, dass Social Media Nutzung, Social Selling, was auch immer, wobei dieses Selling muss ich mal immer noch in Klammern stellen, das ist nochmal ein zweites Thema, da bin ich nicht so ein Freund von, irgendwas verkaufen zu wollen direkt, weil das ja auch passiert. Mein LinkedIn-Account ist voll von irgendwelchen Leuten, die mir ganz plump und immer wieder und auch schrecklich schmerzfrei alles reinschieben.
Ja. Wobei das ja Hard-Selling und nicht Social-Selling
richtig
ist, was
genau
insofern.
Genau. Ja, aber die Leute vermischen das ja. Deshalb die Definition von, was ist denn Social-Selling und wie nutzt man Social Media, war ganz wichtig. Bis hin zu Leuten erstmal ins Unternehmen zu bringen, die das auch hauptberuflich können oder die Skills haben, weil in der Vergangenheit hat man das jemanden umgehängt. Zum Beispiel, ja, macht man auch mal nebenbei Marketing hier. Ne, ihr könnt ja das, ihr könnt übrigens auch noch Public Relations und dies und jenes. Macht einfach mal alles nebenbei. Collaboration vielleicht auch nochmal. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, dass es mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass man sich da wirklich explizit drum kümmern muss. Das ist das eine. Und das zweite, wie gesagt, da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir das brauchen. Und dann ging es eher darum, wie wollen wir das aufsetzen und wer macht da mit? Und da sind wir jetzt gerade, stecken wir noch gerade drin, weil letztendlich ist auch immer das Thema Zeit und Geld natürlich eine Thematik, zu sagen, wie viel investiert man, und so tickt man in einem Unternehmen natürlich, um den besten Return of Invest am Ende des Tages auch zu bekommen. Ne?
Aber das ist tatsächlich eine neue Entwicklung, vielleicht um das zu kommentieren, diese Frage nach Return on Invest. Häufig haben wir ja Top-Down-Unterstützung für das Thema im besten Fall, also CEOs, die sagen, ich sehe die Relevanz, ich will das für mein Unternehmen haben. Aber diese Frage nach, ja, und was habe ich denn davon? Ich kann ja jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Personenmarken aufbauen, die dann profitieren davon, dass hier Zeit und Geld und Schulung und Struktur und Strategieentwicklung in sie investiert wird. Was hat das Unternehmen davon? Das finde ich eine ganz interessante Diskussion, weil man sich ja als Person dadurch hervorheben kann durch ein Corporate Ambassador Programm, aber gleichzeitig ja auch eine Spokesperson ist für das Unternehmen, wie ihr zwei das auch gesagt habt. Das ist eine neue Entwicklung, die ich beobachte, dass die Frage nach dem Return on Investment, nach dem Messbaren und auch nach dem Nicht-Messbaren, ein starker Teil ist in der Diskussion der Relevanz und auch Größe von solchen Programmen. Ne? Also ich sehe ganz viel, Anja, dass jetzt viel mehr Unternehmen sagen, wir machen irgendwie maximal 4 Personen und eben nicht in der Breite, die sagen dann eher, die unterscheiden dann zwischen Multiplikatorinnen, ja, also das ist dann die breitere Masse an Mitarbeiterinnen, die eben im Social Web kommunizieren, und aber Corporate Ambassadors, was dann eine Handvoll an Leuten ist, die nochmal spezielle Trainings bekommen, die spezielle Unterstützung, Speaker Placement und so weiter bekommen. Und da beobachte ich so eine neue Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, Klaus, was du da siehst.
Ja. Also es gibt halt eine Begriffsverwirrung ohnegleichen. Es gibt halt noch die Thought Leaders, die Social Sellers, die Johann ja auch schon angesprochen hat. Und es gibt CEO-Kommunikation. CEO-Kommunikation bezieht sich ja meistens auf den ganzen Vorstand, manchmal bis hin zu den Directors, Bereichsleitern, je nachdem. Das heißt, ich habe halt diejenigen, die viel Advocacy bekommen, die viel Zeit bekommen, an Unterstützung von Seiten der Betreuung her. Und es gibt halt diejenigen, die man einfach machen lässt. Siemens sagt ja, alle sind Corporate Influencer. So kann man es halt auch machen. Aber Johann, du hast es ja vorhin auch kurz angesprochen. Mich würde noch interessieren, wie viele Personen sind denn bei euch wirklich dezidiert sozusagen Corporate Influencer, wo ihr sagt, das sind die, so wie Anja das vorhin auch gesagt hat. Das würde mich noch interessieren,
ja,
bevor wir den Punkt von Steffi weitergehen sollten.
Ja, wir sind da wirklich, und Steffi kann das bestätigen, wir sind da erstmal durch mehrere Runden gegangen, weil wir auch gesagt haben, wer denn daran teilnimmt, der muss natürlich auch wollen. Der muss die Zeit muss man dafür investieren. So, wenn Zeit der Engpass ist, und das ist natürlich nicht nur auf einer bestimmten Ebene, also ich würde immer sagen, ein CEO hat jetzt nicht mehr zu tun als jemand anderes, aber natürlich sind die Terminkalender bei allen voll, auch wenn man runtergeht in den Hierarchien. Auf der anderen Seite hat das was mit Prioritäten zu tun. Also wenn ich gerne Tennis spiele oder wenn ich gerne Musik mache, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Und da gehört das Gleiche dazu. Und ich glaube, man muss dann eher Wege finden, wie man das in den Alltag integrieren kann, weil man kann sich nicht 5 Stunden hinsetzen. Und ich habe zum Beispiel auch eine ganz deutliche Botschaft, als wir das besprochen haben in der Strategie, intern wie aber auch extern gesagt. Ich habe gesagt, die Hauptaufgabe meiner Vertriebsleute ist nicht nur Social Selling. Weil wenn die das den ganzen Tag machen, dann haben wir ein Problem am Ende des Tages. Sondern es muss so effizient wie möglich dort integriert werden. Und die müssen es halt auch machen, aber nicht nur.
Das ist interessant, was du sagst, weil du trennst jetzt gerade Social Selling von den eigentlichen Aufgaben der Corporate Influencer, der Social Seller in dem Fall. Weil ich würde sogar einen Schritt weiter gehen in deinem Sinne. Die müssen ihren Job machen. Und wenn das über Social Selling halt funktioniert, warum nicht?
Genau, und da glaube ich halt, dass die Kanäle, über die man das macht, eine Vielzahl sind und man sollte sich da nicht auf nur ein Bein stellen, sondern sehr relativ breit aufstellen. Kam ja gerade auch die Frage, ob die Vertriebler die sind, die gut kommunizieren können auf LinkedIn oder in den Social Medias. Naja, wir stecken seit Jahrzehnten extrem viel Geld und Zeit da rein, die zu schulen. Und ich würde auch sagen, die meisten davon sind Meister der Kommunikation, allerdings nur in der Realität, nicht woanders. Die können mit jedem quatschen.
Ne? Aber wobei ich habe inzwischen eine Lösung für viele Sales-Leute herausgefunden. Ja. Ich sage immer den Leuten, also gerade die, also du sagst das gerade sehr deutlich, finde ich auch, ist auch meine Erfahrung auch bei der LV 1871, wie bei vielen anderen, die auf Sales inzwischen setzen. Die meisten können sehr, sehr gut kommunizieren, nur der Transport ins schriftliche Universum, auf LinkedIn zum Beispiel, ist doch etwas schwierig. Deshalb sage ich immer, writing out loud. Also die sollen es erst mündlich festhalten, erzählen und diese Erzählung dann übertragen, 1:1. Weil einfache Sprache ist auch meistens die bessere Sprache, gerade auf LinkedIn und auch oft erfolgreicher. Gerade im Sales-Bereich geht es darum, dass ich weiß, die wissen ja, was sie erreichen wollen, dass sie keine werbliche Sprache verwenden. Das meinst du vorhin ja auch, dass die Ansprache vielleicht in die falsche Richtung geht, weil man einen schnellen Erfolg erwartet. Aber wenn ich meine Sales-Leute dahingehend unterstütze, dass sie gute Inhalte bekommen, nutzen können von Seiten des Unternehmens oder auch mit erstellen im Sinne von Co-Creation, dann wird es ja richtig spannend, weil sie in der Regel ja in die Lage versetzt werden können, durch Kommentierungen, durch Likes, durch Interaktion eine Beziehung zu Kunden aufzubauen. Und das ist ja im Sinne letztendlich nicht nur des Social Sellings, sondern des eigenen und des Unternehmenserfolgs. Insofern finde ich, das sollte eigentlich zusammenpassen, wenn man es genau betrachtet, oder?
Ja, Authentizität ist ja, glaube ich, das Stichwort, weil die einfache Sprache zeigt einfach, ob jemand authentisch ist oder nicht. Ich bin sowieso ein Freund davon. Es gab ja früher diesen Elevator-Pitch, ne, wo es dann hieß, wenn du 30 Sekunden mit dem CXO oder CIO im Fahrstuhl hast, wie überzeugst du ihn? Und ich fand immer, der beste Vertriebler war gar nicht der, der irgendwie was über die Produkte oder die Lösungen erzählt hat, sondern der einfach nur gesagt hat, na, wie geht es Ihnen? Wie war das Fußballspiel morgen? Ich komme in 2 Wochen mal vorbei. Darf ich Ihre Assistentin anrufen, um einen Termin zu kriegen? Punkt.
Ja, da finde ich auch die Übersetzung von CRM, Customer Relationship Management, sehr, sehr wichtig. Es geht wirklich darum, diese Beziehung zu pflegen und aufzubauen. Und wo geht das besser als auf LinkedIn? Oder, Anja?
Das ist definitiv richtig. Also wo geht es besser als auf den sozialen Netzwerken? Da ist LinkedIn gerade das, wo sich die meisten einfach aufhalten. Das würde sicherlich auf anderen Netzwerken auch funktionieren. Kommt ein bisschen auf das Netzwerk tatsächlich an. Ich glaube, das größte Aha-Erlebnis, was wir immer wieder mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem Vertrieb haben, ist eben genau dieser Punkt, den der Klaus jetzt gerade angesprochen hat. Im Prinzip ist ein Social Selling eben genau das, was ihr bis dato auch getan habt, nur eben mit den Mitteln des sozialen Netzwerks. Und auch da fallt ihr ja nicht mit der Tür ins Haus, wenn ihr beim Makler und Vermittler sitzt, sondern ihr sprecht mit dem, genau, übers Kaffee, über den Fußball, übers Wetter, über Servicedienstleistungen, die wir anbieten. Und genau das ist der Punkt, den ihr genauso auch auf den sozialen Medien im Austausch anbieten müsst, weil das ist es ja bei Social. Es geht um das Soziale, um die Beziehung, die man aufbaut. Und das unterscheidet jetzt den klassischen Offline-Vertrieb nur bedingt vom moderneren, neueren Online- oder eben Social-Vertrieb. Zumindest so ist es zumindest meine Wahrnehmung.
Johann, du hast. Da sind wir ja jetzt schon super tief im Thema Content und Content-Erstellung drin. Da wollten wir auf jeden Fall heute auch im Detail noch drüber reden. Jetzt haben wir das Thema Tone of Voice schon kurz angesprochen. Das gehört zu einer Marke und zu einer Personenmarke natürlich auch dazu, seine eigene Tone of Voice zu finden. Und da kann das Writing Out Loud helfen, um mal selber sich zuzuhören. Wie klinge ich denn eigentlich? Wie würde ich das denn eigentlich einer vertrauten Person erzählen? Aber darüber hinaus geht es ja auch darum, wie kann ich das sonst in meinem Content vermitteln, wer ich bin, ne? Wie du eben gesagt hast, Juan, das Authentische. Und das ist in der, ich glaube, das gipfelt sozusagen in der Tone of Voice. Wie klingt jemand? Aber auch, was für Themen suche ich überhaupt aus? Welche Hashtags? Wie reagiere ich auch auf den Content von anderen? Und da war ich auf jeden Fall gespannt, von euch zu erfahren, wie ihr damit umgeht, was da euer Ansatz ist, was eure Gedanken sind, wie ihr versucht oder auch praktiziert, eure Personenmarke sichtbar zu machen in eurem Content. Juan, hast du dazu eine Idee? Ja,
ich glaube, um wieder auf das Thema Zeit ist der Engpass, glaube ich, in dieser ganzen Thematik. Weil wenn wir unendlich viel Zeit hätten und nebenbei auch noch nicht andere Themen, dann könnte man sich explizit darum kümmern. Aber da Zeit der Engpass ist, muss man sich fokussieren. Also man muss sich wirklich mal ein paar Themen raussuchen. Man muss auch nicht zu allem was sagen. Ist übrigens auch genauso nervig wie derjenige, der auf einer Party, sage ich mal, Smalltalk und einfach nur rumhopft und zu jedem irgendwas schnell sagt. Aber wenn man gerade selber anfängt, die Story zu erzählen, dann geht das schon wieder weiter zum nächsten, weil der einfach nur rumhoppen möchte. Das ist das Furchtbarste, was es gibt. Und dann bleibt man ja auch stehen als Gesprächspartner und denkt, ja, jetzt wollte ich doch mal was gerade erzählen. So. Und dieses Thema ist ja am Ende des Tages auch in den Social-Media-Bereichen genau das Gleiche. Man möchte ja mit jemandem wirklich sprechen und wirklich mal und nicht einfach nur irgendwelche Konserven bekommen oder andere Themen einfach nur dahingesetzt, wo man genau merkt, das ist gar nicht so richtig seine Meinung und eigentlich hat das auch nur mal dahingesetzt, damit er mal visibel ist. Deshalb muss man sich fokussieren, glaube ich, und gut überlegen, wo man reingeht, was man sagen möchte und am Ende dann auch wieder bei den Sachen bleiben, die zu einem passen.
Können das ist das Taktischste, was du eben meintest, ne? Sorry.
Ja, können wir überhaupt mit Textbausteinen, wie das jetzt gerade im Chat geschrieben worden ist, authentische Kommunikation unterstützen? Also kann Advocacy heißen, dass wir den Leuten Phrasen vorgeben, die sie dann nutzen können im Alltag? Oder muss es einfach gelebt werden, wie du hast, Johann, das ja vorhin angesprochen, das ist eine authentische Kommunikation. Das ist eigentlich ein Skill, den die Vertriebler vor allen Dingen haben, aber auch viele andere im Unternehmen. Insofern kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass Textbausteine an der Stelle helfen, oder?
Also ich glaube, das ist da, zur ersten Frage, kann man authentisch kommunizieren in Schrift und Form? Naja, jeder Dichter und jeder Schriftsteller wird das, glaube ich, bestätigen, dass man eine Handschrift kommunizieren kann, dass man das teilweise schon erkennt, wenn man einen Text von jemandem liest. Das heißt, das geht sehr gut, ist natürlich aber auch nicht einfach. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, mit Textbausteinen ist es ähnlich, wie wenn man kocht. ich sag mal, auch wenn man ein guter Koch ist, kann man auch mit paar Sachen, die vorbereitet sind, wenn man das mixt und noch anreichert und würzt mit seinen eigenen Dingen, was Vernünftiges hinbekommen. Aber am Ende, glaube ich, kocht man am besten, wenn man komplett Zutaten neutral nimmt, also ich sag mal vielleicht Informationen, andere Hilfestellungen, auch zum Beispiel Hashtags, Themen, wie auch immer, und die dann in seiner Art und Weise wie so ein Cocktailmixer zusammenmischt und dann kommt was ganz Neues raus. Und da ist man mit Fertigsoße, die kann man natürlich reinmischen, man wird es aber vielleicht merken.
Das heißt aber in letzter Konsequenz, dass ich muss mein Rezept, sprich meine Positionierung, die Positionierung meiner Marke sehr, sehr gut kennen, um dann auch Freestyle machen zu können, oder?
Ja, also ich sag mal, die besten Köche sind natürlich die, die den Kühlschrank aufmachen und sagen, ich zauber jetzt aus dem, was ich da habe, gerade was. Das ist schon hohe Kunst. Auf der anderen Seite gibt es aber heutzutage auch, glaube ich, viele Möglichkeiten, gut zu kochen, mit Rezepten, mit Unterstützung, wie zum Beispiel auch externen Personen, die einem helfen, dahin zu kommen. Und dann ist man schon wieder direkt 5, 6, 7 Level besser, auch wenn man jetzt kein Sternekoch ist. Ne? Das sind natürlich nochmal andere Themen oder andere Leute, wie zum Beispiel Kommunikationspersonen, die davon leben. Klar.
Ich wollte noch Text zu den Textbausteinen sagen, dass in der Kundenkommunikation, also im Customer Service, kann das funktionieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man da eine klare Tone of Voice definiert, für wie die spricht die Marke mit mir, da kann das helfen. Im Customer Support müssen die Agentinnen und Agenten super effizient sein. Da kann das klappen. Tatsächlich auch so, dass es sich gut anfühlt, also dass man jetzt nicht denkt, oh mein Gott, mir werden hier Bausteine vorgesetzt, erfordert ein bisschen Aufwand, aber es geht. Aber beim Corporate Ambassador wollen wir ja mit der individuellen Person reden. Da geht es ja darum, dass wir die Person sehen und spüren und erfahren wollen und der folgen wollen. Und deswegen muss man auch die Person durchscheinen lassen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir wieder auf dem Corporate Multiplier Level sind und es wieder darum geht, dass wir möglichst die breite Belegschaft ausnutzen, in Anführungsstrichen, oder deren Reichweite mitnutzen, wenn die das möchten. Da gibt es ja so Tools wie Octopost zum Beispiel, wo man durchaus von einem zentralen Team, was sich einfach gut mit Kommunikation auskennt, Bausteine vorgeben kann, um dann Reichweiten zu erzeugen. Aber ich glaube, wenn wir wieder bei der sehr engen Begriffsdefinition der Corporate Ambassador ist, was nur eine Handvoll an wirklich hochrangigen Expertinnen und Experten sind, die ich als Mensch in mein Leben, in meinen Stream, in meine Informationswelt einladen will, dann ist das keine Option aus meiner Sicht. Aber Anja, ich glaube, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man Textbausteine ein bisschen weiter definiert im Sinne von Kommunikationsanlässe und Anreize zu geben, dann kann das durchaus Sinn machen, eben gerade vor dem Hintergrund den Kolleginnen und Kollegen auch nochmal mitzugeben, es gibt ein Thema, über das könnt ihr sehr gerne kommunizieren, und dann eben tatsächlich auch den Punkt, was gibt man vor im Sinne einer Corporate Tone of Voice? Das ist das, was du ja auch gerade sagtest, Steffi. Ne? Also es gibt halt einfach bestimmte Punkte, wo man sagt, zu dem Thema gibt es Punkt X, Fakt X, Y und Z, den wir nach außen tragen wollen. Und das ist etwas, wo ich sage, da unterstützt man Corporate Influencer und hält sie auch tatsächlich ein bisschen bei der Stange, unterstützt sie dabei, gibt ihnen auch einen Leitfaden und nimmt ihnen damit auch die Angst zu kommunizieren, weil man ja relativ häufig auch hat, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts, was nicht ganz und gar nicht im Sinne eines Corporate Influencer-Programms ist.
Es geht ja letztendlich immer darum, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu befähigen, besonders gut ihre Ziele zu erreichen und das eben über ihre Kommunikation auch zu machen. Das heißt ja letztendlich dabei Advocacy, dass ich Menschen einerseits in die Lage versetze, möglichst gut zu schreiben, indem ich ihnen die Tools an die Hand gebe, um Rechtschreibfehler auszumerzen, selbst aber selbstbestimmt. Genauso kann ich natürlich auch etwas machen, wie zum Beispiel, dass ich, wie ihr das ja, Anja, macht, ein Media-Hub zur Verfügung stelle, wo die Menschen mit Ton, Bild und so weiter gut ausgestattet sind. Also heißt, Advocacy geht ja sehr, sehr weit im Sinne von, ich helfe den Menschen einfach optimal die Kommunikation leisten zu können, oder?
Ich glaube, Anja hat mir kurz den Ton
jetzt verloren.
Ja. Dann gehen wir auf Johann so, weiter.
Jetzt sollte ich wieder, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da. Was hast du gesagt?
Also letztendlich habt ihr ja mit den Media Hubs ein Konzept entwickelt, die Menschen halt in einer hohen Videoqualität die Sachen aufzunehmen, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen einfach gut aussehen, dass sie von euch betreut werden intern, so dass sie halt wirklich jederzeit auch Videopostings machen können und andere Dinge machen können. Und genauso macht ihr das ja auch auf Textebene hin und wieder, dass ihr zumindest unterstützt und inspiriert, wo es gewollt ist, als Add-on, nicht als man muss es so machen, sondern als Möglichkeit, oder?
Genau, es geht einfach tatsächlich darum, den Kolleginnen und Kollegen die Fähigkeit mitzugeben, zu kommunizieren, wo sie auch kommunizieren wollen, um eben ihnen auch die Angst vor dem Kommunizieren so ein bisschen zu nehmen.
Mhm. Euer Ansatz, Juan, ist ja mehr so Inspiration eurer Kerntruppe an Corporate Ambassadors zu geben, im Sinne von, Ihr habt alle eure Fokusthemen, für die ihr steht, die für euch wichtig sind, für die ihr einfach auch sichtbar werden wollt. Und dann gibt es einfach Impressionen, Impulse, was man dazu mal machen kann. Und ihr macht dann selber was draus. Warum habt ihr diesen Weg gewählt?
Also ich glaube, für die Leute, die wir ausgewählt haben, passt das einfach am besten. Wenn man jetzt vielleicht dann nochmal in die Breite gehen würde, wir haben ja jetzt auch wirklich hochrangige Leute ausgewählt aus der Geschäftsführerebene oder eine darunter, Mitglieder der Geschäftsleitung, wo ich sage, was die tatsächlich, einmal wissen die schon, worüber die reden, sage ich mal, sind auch jetzt ein Stück weit gewohnt, auch in Öffentlichkeit oder so sich zu geben und zu agieren, weil die auch halt viele Events machen oder reden. Und was die brauchen, sind tatsächlich so Impulse und so Unterstützung, um, und das sage ich bei mir selber ja auch, um das in den Alltag zu integrieren. Wenn ich den ganzen Tag den Kopf voll habe und einfach mich von Thema zu Thema hangel, dann habe ich kein Impuls, keine Kreativität. Dann hilft manchmal schon einfach, sich einen Moment irgendwas anzuschauen. So mache ich das übrigens auch in der Musik. Ich mache ja selber sehr viel Musik und das kann man durchaus vergleichen. Wenn ich wieder einen Song schreibe oder irgendwie was machen möchte mit Musik, dann gehe ich einfach mal auf YouTube und zwar ganz wahllos und klick von Video zu Video und irgendwann mal hangelt man sich automatisch anhand der Interessen, die man hat, und das ist so ein bisschen wie von Harry Potter geleitet, sage ich mal, von magischer
Hand. Der Algorithmus.
Ja, ja, genau, und man kommt dann immer zu Videos und dann kriegt man halt ein paar Impulse und dann übernimmt man vielleicht auch ein paar Stücke von jedem anderen Video und packt das zusammen und kreiert wieder was Neues, ne?
Auf welche Art und Weise bekommen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei euch diese Inspiration? Also stellt ihr Quellen zusammen? Stellt ihr das automatisiert denen in einem Stream zur Verfügung? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also auch. Wir haben einmal erstmal, dass sich jeder bewusst wird. Ich glaube, bewusst werden, wofür er steht, was er an Themen hat, ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das einmal hat, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, durch Hashtags, durch bestimmte Artikel, durch bestimmte Themen, das nochmal anzureichern. Und letztendlich muss aber auch da jeder seinen Weg finden. Ich glaube, der eine geht halt eher und guckt sich dann, wie ich jetzt was irgendwo an. Und der andere mag es lieber, wenn man bestimmte Fachartikel zum Beispiel bekommt, an denen man sich einliest.
Das ist meine Frage. Ich habe wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viele Schulungen gemacht. Und meine Erfahrung ist halt, dass viele das wirklich alles bekommen wollen, statt selbst auf die Hashtags zu gehen und aktiv zu werden. Also ich merke immer wieder, dass aufgrund des Themas Zeit viele nicht bereit sind, sehr viel Zeit für die Recherche zum Beispiel zu investieren, obwohl das sinnvoll wäre. Oder wie schafft ihr das, die Menschen trotzdem dahin zu bringen? Ich meine, vielleicht muss man das Ganze natürlich vom Ziel her denken, im Sinne von, es lohnt sich wirklich, sich zu positionieren, weil diejenigen, die unterstützt werden, wahrscheinlich auch gewillt sein, damit entsprechend erfolgreich zu sein, oder?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das ist das, was der Juan eben angesprochen hat, dieses initiale Commitment, ne? Also eine Erwartungsmanagement. Wir sagen immer, das braucht 30 Minuten am Tag, 5 Tage die Woche wenigstens, ja, um Content zu produzieren, ins Community Management, Community Building zu gehen, um sich Inspiration zu holen. Und das muss man halt auch als Teil der Geschäftsleitung erstmal machen wollen, ne? Ja. Und dann sage ich auch immer, es ist keine 5-Minuten-Aktion, sondern es braucht im Schnitt 2 Jahre, um sich nachhaltig als so eine Influencing Voice zu etablieren, manchmal auch länger. Und das muss man halt wissen, dass das ein Marathon ist, ne? Wir haben da so ein Dashboard-Format entwickelt, was wir für die Corporate Ambassadors monatlich zusammenstellen auf Basis ihrer Fokusthemen, wo diese Impulse drin sind, was man sich den ganzen Monat hernehmen kann und dann anschauen kann, in welche Richtung gehe ich und was mache ich. Ich denke aber, dass dieser Aspekt, selber Content zu machen, enorm wichtig ist. Da interessiert mich auch nochmal, was du denkst, Anja. Ihr scheint da ja wirklich ein großes Support-System intern auch aufgebaut zu haben. Aber es gibt immer wieder diese Leute, wie du sagst, Klaus, die das am liebsten alles gemacht haben möchten. Und das machen wir auch. Das ist ja kein Problem an sich. Aber wenn ich wirklich diese authentische Stimme sein will, diese Person, die eben sichtbar wird, wo ich Fan werde von jemandem, weil ich schon darauf warte, dass derjenige oder diejenige wieder was erzählt, weil das so interessant ist oder witzig oder unterhaltsam oder so, das kann ja nicht das sind ja keine Bauchrednerpuppen. weißt du, wo ich als Agenturmensch meine Hand reinstecke und dann so genauso erzählen kann wie die und dann ist das total bahnbrechend und toll. Und deswegen glaube ich, dieser Aspekt, dass die selber was machen, ist ganz wichtig.
Wir haben natürlich wahnsinnig viele Vorstände, die Socket-Puppets letztendlich sind, also die ferngesteuert sind. Und in gewisser Weise, das muss man einfach realistisch sehen, das gibt sehr, sehr viele, die das so machen, das ist auch völlig in Ordnung. Nur hin und wieder muss da auch die glaubwürdige Kommunikation ergänzend hinzukommen. Und da ist Video, glaube ich, ganz fantastisch, weil man über Video natürlich in der Lage ist, wirklich, wie Johann es vorhin auch schon erzählt hat, sehr glaubwürdig zu kommunizieren, weil das können die meisten, weil das haben die meisten gerade auf Vorstandsebene natürlich gelernt. Und sobald es in Richtung Text geht, ist es einfach eine große Unsicherheit bei vielen Menschen da. Und da geht es eher dann darum, wirklich Einzelne, die das wollen und das kreativ auch umsetzen können, entsprechend zu fördern, auch auf Vorstandsebene, Direktorebene, um das entsprechend erfolgreich zu machen, oder?
Ich möchte nochmal einen Vergleich zur Musik ziehen, weil ich glaube, das wird dann vielen deutlich. Wusstet ihr, dass wir unfassbar viele super Sänger haben, die Background-Sänger sind oder Studiomusiker? Und die sind teilweise bessere Musiker als unsere Stars, denen wir allen folgen. Die sind halt aber, da fehlt was. Die sind halt extrem gute Musiker, digital, die machen das. Background-Sänger steht auch da und singt das, was er singen muss, fertig. Der Studiomusiker, der geht da hin und spielt das, was er spielen muss. Aber das werden niemals eigenständige, kaum einer schafft diesen Sprung von diesem Level zu einem Star oder zu einem eigenständigen Musiker. Warum? Weil genau da fehlt diese Komponente. Selber in der Lage zu sein.
Die Komponente heißt vielleicht Charisma, oder?
Und Kreativität und irgendwie auch Herzblut zu haben und
zu sagen, sich hinzustellen, ja.
Ja, und auch zu sagen, so, da ist nochmal, ich habe da Spaß dran. Ich glaube auch in unserer Auswahl war es wichtig, wer hat Spaß daran? Und wenn du jeden Tag gezwungen wirst, das zu machen, dann so, ich habe keinen Bock und wieder 30 Minuten Social Media. Ich habe aber eigentlich gar keine Lust. Ne? Dann wird das nicht funktionieren auf Dauer.
Aber das sieht man ja auch bei euren Corporate Influencern, Anja, dass es viele Charaktere gibt, die sehr unterschiedlich agieren und dann auch natürlich mehr oder weniger stark aufscheinen oder eher im Hintergrund bleiben, also eher fachlich überzeugen oder auch durch die persönliche Kommunikation.
Das ist definitiv ein Aspekt. Der andere Aspekt neben der Lust am Kommunizieren, gerade bei den KollegInnen im Vertrieb, ist, glaube ich, Aspekt, dass es ihnen auch etwas bringt im Sinne ihrer Zielerreichung. Am besten über Best Practices, also Kolleginnen und Kollegen, die Social Selling schon in einem guten Sinne für sich nutzen und damit auch erfolgreich sind. Das ist eine der Formen, die wir nutzen, weil du gerade auch danach gefragt hast, Steffi, um den Kolleginnen und Kollegen so mitzugeben, was sind denn Themen, wie könnt ihr das Thema Corporate Influencer sein, wie könnt ihr das angehen? Und da helfen natürlich des Unternehmens, so solche Role Model, die das tatsächlich schon sehr gut machen, weil man da voneinander einfach gut lernen kann.
Ich finde, man merkt das auch am stärksten in dem Community Management, ob jemand authentisch ist. Und ich weiß nicht, ob ihr da auch Schulungen macht intern bei euch. Aber also man kann gerade noch so, finde ich, Posts für jemanden vorformulieren, aber dann tatsächlich in den Schnack zu gehen, in den Austausch mit den Leuten, die da drunter kommunizieren, die ja eigentlich mit dir als Person reden wollen. Da wird man schon, kann man schon ein bisschen schizophren werden im Sinne von, dass man dann irgendwie aus der Ecke oder aus der sprechen soll. Und wenn wir wir haben Analysen gemacht, die auch verschiedene C-Level Social Media für sich nutzen und man merkt das ganz stark, es ist evident, dass die Leute, die das nicht selber machen, ein schlechtes Community-Management auch haben. Die antworten einfach nicht auf Kommentare, da wird maximal irgendwie noch geliked, ja, weil die diese Hürde dann als Externer für diesen CEO oder dieses Mitglied der Geschäftsleitung zu sprechen, ist ja enorm, ne? Also das geht da nicht, das muss die Person dann selber machen im Zweifel und da merkt man dann, da kommt man dann an die Grenzen von, ich will famous sein, aber es nicht selber machen.
Also in der Theorie kann jeder natürlich ein Star werden und zum Personal Brand werden, aber Praxis heißt einfach mal machen, es umsetzen und wirklich das Liken erfahren und vor allem das Kommentieren erfahren. Und das ist glaube ich, eine große Herausforderung für diejenigen, die wenig Zeit haben in ihrem Budget, die es einfach nicht gewohnt sind, sich auf andere, auf diese Art und Weise empathisch auf LinkedIn in den Kommentaren zu bewegen. Das ist, gerät einfach, also die halbe Stunde am Tag, die ist schon hart. Die kann man nicht einfach so aus seinem Zeitkorsett herausschneiden, um das umzusetzen. Insofern geht es immer aus meiner Sicht auch darum, den Menschen genau diese Vorteile, wie du es sagst, Steffi und Anja auch, denen immer wieder die Vorteile aufzuzeigen, damit sie es überhaupt machen. Aber Johann, du wolltest auch da was zu sagen.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, nicht, dass mich irgendein Background-Sänger oder Studiomusiker missversteht. Wir brauchen beide. Beide sind wichtig, um insgesamt das hinzubekommen. Aber es geht halt darum, welche Aufgabe. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auch nochmal ganz wichtig. Diese Zeit, die muss man sich nehmen wollen. Weil ansonsten hat man ein Problem. Und letztendlich glaube ich auch, dass man die andere Seite der Medaille auch miterleben muss, weil kein Star wird ohne Kritik durchkommen und es wird auch nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen sein. Das heißt, man muss auch mutig sein, durchaus das eine oder andere Mal auch eine Kritik zu bekommen oder irgendwelche böseren Kommentare, weil es ist nicht immer so, dass jeder einen mag und jedes Kommentar, den man bringt, sofort bei jedem. Übrigens heutzutage, das auch sowieso schwierig ist, ne, dass man jedem das Recht macht, das ist auch
nicht gut. Wobei ich das immer ganz spannend finde, wie viel Angst davor da ist, in der digitalen Öffentlichkeit zu agieren. Und wenn man dann in der Wirklichkeit erlebt auf LinkedIn, wie oft ich oder jemand überhaupt kritisiert wird, es passiert äußerst selten im Verhältnis. Zum Glück, wenn man nicht gerade über gesellschaftspolitische Themen postet, dann wird es natürlich schwieriger. Aber solange man in seiner Fachlichkeit unterwegs ist, kann man eigentlich in einer relativ geschützten Zone auch kommunizieren. Und die meisten sind überrascht, wie positiv die Resonanz ist. Und wenn sie das erstmal erleben, auch die Selbstwirksamkeit erleben, sind viele auch begeistert davon. Also deshalb ist der erste Schritt, hineinzukommen in die Praxis, oft auch ein erfolgreicher Schritt, um sich selbst zu motivieren und voranzukommen mit dem ganzen Thema.
Ja. Ja, weil ich glaube, das ist wie in der realen Welt auch. Also wenn man eine gute Erziehung hat und mit Respekt und Wertschätzung den Menschen gegenüberträgt, kann man sehr, sehr viel sagen, ohne dem anderen zu nahe zu treten. Und man kann natürlich auch wie die Axt im Walde da rumrennen und links und rechts um sich hauen. Dann kriegt man halt auch was zurück. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, zwei gleiche Kommentare zu nehmen und die Art und Weise, wie man das transportiert, auch dazu führt, dass die Reaktionen entweder so sind oder so sind. Und wenn du da natürlich nicht viele Kritik in der Hinsicht bekommst, dann verhältst du dich vielleicht auch, sage ich mal, respekt- und wertschätzend den Menschen gegenüber, selbst wenn du mal eine andere Meinung hast. Das ist ja auch
absolut. Das ist der Trick.
Genau. Klingt so schwierig, aber
genau dieser Punkt. An die Community sagen, ihr Lieben.
Entschuldigung.
Ups. Ich glaube, wir haben eine Verzögerung bei Anja in dem Interview. Und daran liegt es. Ich wollte noch kurz sagen, wir haben jetzt noch knapp Viertelstunde. Wenn ihr noch Fragen habt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schreibt sie doch in den Chat dann zum Thema Content Creation for Corporate Ambassador, dann immer her damit. Aber sorry, Anja, jetzt.
Kein Problem. Ich wollte gerne anknüpfen an den Punkt, den Juan und Klaus gerade gemacht haben, weil ich glaube, genau dieser Umgang mit Kommentaren und dieses Kommentar kann und sollte auch Teil der Ausbildung von Corporate Influencern sein. Wenn die nämlich wissen, wie sie Kommentare reagieren, natürlich auch zum einen so ein bisschen so ein Storm überhaupt gar nicht erst entsteht. Und das finde ich auch immer tatsächlich ganz spannend, ich spreche zu dem Thema, die dann sagen, da würde ich, kriege ich bestimmt eine ganze Menge an blöden Kommentaren dazu und schlussendlich kam es dann gar nicht, wo wir dann einfach eben die Kolleginnen damit auch stärken können, dass sie mit ihnen zu kommunizieren, durchaus auf dem richtigen Weg sind. Und wie Juan sagt, ne, also die ist heutzutage nicht unumstritten. Also und damit, das muss man halt einfach den Kolleginnen und Kollegen auch beibringen, damit umzugehen.
Juan, ich wollte jetzt noch fragen, wenn du sagst, ihr seht eben auch dieses Thema mit dem Zeitkontingent und dass man sich das nehmen wollen muss und ich, so wie ich dich verstanden habe, ist es für dich der Haupterfolgsfaktor mit, ob jemand da langfristig das hinkriegt. Wie motiviert ihr euch denn? Wie motivierst du dich, das zu machen? Also guckst du da auf die KPIs oder was ist dir wichtig? Wie bleibst du dran?
Also ich glaube, man muss ein Stück weit das einfach integrieren. Das ist wie mit dem Sport und sonst was. Wenn man das in den Alltag integriert, dann sind die Hürden, das dann irgendwie fallen zu lassen, noch deutlich größer. Zu sagen, ach nee, jetzt mache ich es aber doch nicht. Ach nee, heute muss ich auch mal 9 gerade sein lassen und jetzt habe ich aber keine Lust mehr und so. Und da gehört natürlich auch manchmal dazu zu sagen, ja, das muss jetzt einfach gemacht werden. Meistens hat man ja dann auch Spaß dabei. Und ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung, beziehungsweise ist das wie mit, ich will nur Beispiele mit der Musik, aber das ist so. Wenn man ein Instrument lernt, dann ist am Anfang der Aufwand, um ein Lied zu spielen, extrem hoch. Mit immer mehr Übung, mit immer mehr da reinkommen, mit immer mehr Routine ist vielleicht das richtige Wort in Bezug auf damit mit den Sachen umzugehen, wird man immer besser. Und dann lerne ich das andere Lied in, sage ich mal, nur einer Woche und das nächste Lied nur in 5 Tagen und danach in 3 Tagen. Und irgendwann mal kriegt man eine Professionalität und eine Routine hin, wo das einfach so flutscht. Und da muss man, glaube ich, hinkommen und auf der anderen Seite wirklich sich vielleicht auch bestimmte Zeiten nehmen, wo auch immer. Ich meine, früher bin ich viel geflogen und dann kann man offline aber schon das eine oder andere vorbereiten und danach, wenn man wieder online ist nach dem Fliegen, dann geht es halt raus zum Beispiel. Ne? Weil diese Zeiten sind sowieso tot. Ich will jetzt nicht bestimmte Telefonkonferenzen sagen, wo es da irgendeiner brabbelt, aber es gibt Momente, wo man die Zeit nicht anders nutzen kann und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man vorbereitet ist und sagt, ich habe die einzelnen Themen mir aufs Handy geladen oder sonst was und wenn ich im Flieger bin, kümmere ich mich da auch. Wobei hat man heutzutage auch WLAN im Flieger.
Das nannte man früher einen Plan haben und eine Strategie.
Du kannst es aber auch auf den Punkt bringen, ne? Danke.
Das heißt ja in letzter Konsequenz, dass ich selbst im Training bin, Erfahrungen sammle und dadurch immer besser werde in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Das ist ja auch das, was wir im Alltag erleben. Das schafft ja auch die Selbstwirksamkeit, die wir erleben wollen, macht uns erfolgreich. Und dann gehen wir weg, schreibt gerade jemand im Chat. Also sprich, ihr bildet jemanden 2 Jahre aus. Wie verhindert man als Unternehmen, dass dann die Mitarbeiter gehen, wenn sie das alles gelernt haben?
Also da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung. Das wäre so, wie wenn man Fußballer ist in einem Verein und sagt, der ist ein Guter, den wollen wir jetzt nicht trainieren, weil vielleicht wird er dann noch besser und dann geht er. Das ist natürlich nicht logisch. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass man nicht nur mit den Social-Media-Themen die Mitarbeiter hält, sondern mit ganz vielen anderen Punkten. Und die darf man übrigens nicht sein lassen. Die muss man weitermachen als Unternehmen. Und ich kann davon, glaube ich, ein Lied singen, dass ich tatsächlich nach 23 Jahren was Unübliches für die IT-Branche gemacht habe und zwar wirklich hier vom Eigengewächs, als ich Student war, bis zum Geschäftsführer in dem Unternehmen geblieben ist und für mich waren immer zwei Regeln klar. Erstens, es muss mir Spaß machen noch mit allem, was dazugehört und das heißt übrigens nicht, dass es nicht auch Höhen und Tiefen gibt. Also es gibt doch mal schlechte Tage, macht nicht immer Spaß hier. So, das Zweite ist, dass man eine Perspektive hat und eine Entwicklung für sich als Mensch, als Persönlichkeit. Wenn man die nämlich nicht mehr hat, wenn man in einer Sackgasse steht und nicht weiterkommt, egal ob es jetzt rational, real da ist oder nicht, aber wenn man das fühlt, wenn man fühlt, dass man nicht weiterkommt, dann glaube ich, ist das so ein Thema, wo die Leute sagen, nee, dann gehe ich woanders hin, ne?
Anja, ich erinnere mich immer noch an einen Satz von einem Vorstand bei einer Veranstaltung, die wir zusammen gemacht haben. Da hat der zu den Mitarbeitern bei euch gesagt, ihr macht mit uns Karriere, wenn ihr Corporate Influencer werdet. Das ist ja auch eine Perspektive, die man im eigenen Unternehmen haben kann, oder?
Richtig, das stimmt, da hast du total recht. Es geht natürlich darum, die Kolleginnen und Kollegen dafür auszubilden, für uns zu sprechen, gar keine Frage. Wenn sie dann gehen, so what, dann lag es ganz sicherlich nicht am Corporate Influencer Programm, weil die Erfahrung, die kriege ich dann tatsächlich gespiegelt. Im Rahmen des Corporate Influencer Programms lassen wir sehr, sehr viel frei. Das ist tatsächlich etwas, was die meisten meiner KollegInnen sehr zu schätzen wissen, die dann auch sagen, ich gucke mir vielleicht das eine oder andere einfach mal an und frage dann auch gezielt, die ich habe. Und dann ist es ganz häufig so, dass wir mit unseren Corporate Influencer-Programm durchaus auch punkten können, weil mit Freiheiten einräumen, Leitplanken für die Kommunikation geben, aber niemanden einschränken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, das, was ja jetzt auch angesprochen, auch eben drum Spaß zu haben und das eigene Ich und die eigene Personal Brand einfach voranzubringen. Dabei unterstützen wir.
Und es ist ja auch nicht zu vernachlässigen, was die auf dem Weg für die Marke alles einsammeln. Ne, das geht ja auch genauso wie ein Mitarbeiter während der ganzen Zeit, während er da ist, andere Beiträge zum Unternehmenserfolg leistet, ist das ja eine Facette, wo einfach Marken-Touchpoints in der Kommunikation geschaffen werden, die hochwertig sind, die persönlich sind, authentisch, nahbar, die die Marke positiv aufladen. Man kann jetzt noch, das machen wir in vielen Fällen, so eine Art Mini-Social-Design für die Corporate Ambassador entwickeln, das so einen Anklang an die Muttermarke im Prinzip hat, wo dann einfach das Branding manchmal, wo es passend ist, mit einfließt, um diesen Touchpoint noch zu verstärken. Aber grundsätzlich ist ja nicht zu vernachlässigen, was diese Menschen an positiver Markenwahrnehmung in der Zeit, wo sie diese Ambassador sind, schaffen. Und das ist dann ein Nebeneffekt. Das ist ja das Schöne an solchen Programmen. Es ist ein Win-Win für das Unternehmen und für die Person. Und das ist ja auch mit ein Faktor, warum die so intrinsisch motiviert sind, weil sie direkt sehen können, was hat das für eine Auswirkung auf mich? Und wenn sich das dann positiv auf ihre Karriere irgendwann auswirkt, dann ist das ja nur eine Einlösung von dem Versprechen, auch von der persönlichen Zeit. Weil wenn wir ehrlich sind, die halbe Stunde am Tag, ich vermute, dass die nicht in eine reguläre 40-Stunden-Woche vielleicht reinpasst, sondern dass man auch mal am Wochenende da unterwegs ist und überlegt, wie macht man das und wie kann das sein. Insofern ist es, glaube ich, sehr fair, diese Zusammenarbeit, und man darf den Weg zum, falls jemand mal geht, nicht vergessen, was man als Unternehmen davon auch hat, finde ich.
Es gibt ja ohnehin Unternehmen, die messen eher die Erfolge, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit sich bringen oder durch, also der, es ist ja entscheidend, was hinten bei rumkommt, wenn ich als Corporate Influencer, wenn ich in meiner Tätigkeit generell aktiv bin. Und es geht ja nicht darum, dafür bezahlt zu werden, 40 oder 30 Stunden in der Woche vor Ort zu sein. Das ist ja das, was du auch meinst, Steffi, sondern es geht wirklich ganz klar darum, es wird etwas erzeugt, es wird etwas kreiert, und das Erzeugnis, das kann das Unternehmen an vielen Stellen ja auch verwenden. Es entstehen, wie du sagtest, ja auch neue Touchpoints. Es ist ja Co-Creation in gewisser Weise, weil ich die Corporate Influencer in die Lage versetze, gute Inhalte zu erzeugen, die dann auch kuratiert werden können vom Unternehmen, indem sie in einen Blog integriert werden, auf YouTube gestellt werden oder wo auch immer. Also es steht ja sehr, sehr viel im Sinne der Creator Economy, und dadurch bietet das natürlich unglaubliche Chancen auch für die Zukunft. Wie schätzt ihr denn das ein insgesamt, wie sich das Corporate Influencing in den nächsten 10 Jahren entwickelt? Also ist das so, dass wir davon ausgehen können, dass alle Unternehmen das dann machen oder nur diejenigen, die keine toxische Unternehmenskultur haben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es wird mehr, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sich das in Zukunft, egal welches Unternehmen, gar nicht mehr erlauben kann, nicht dort auch tätig zu werden. Und es wird selbstverständlich werden. Und wahrscheinlich kommt dann irgendwas Neues, wo man dann wieder neu aufsetzt und sagt, ach, machen dann 2, 3 Vorreiter und andere ziehen nach. Das ist einfach so, das liegt in der Natur der Weiterentwicklung. Und wir sehen ja jetzt gerade zum Beispiel auch durch Corona natürlich, wie diese ganzen Themen nochmal einen ordentlichen Schub bekommen haben. Warum? Weil einfach bestimmte Rahmenparameter sich geändert hatten in der Zeit. Ich hoffe tatsächlich, dass man auch wieder anfängt, sich selber zu sehen in Person. Aber auch da geht das Ganze ja weiter, die Marke und die Person zu verknüpfen. Und dann, glaube ich, kommt man wieder diese Momente haben, wo man dann halt wieder über das Internet oder die Social-Media-Bereiche das wieder verstärken kann. Also es ist da ein schönes Spiel. Und ich sehe es immer als Bereicherung an, wo man sagt, wenn man die Balance hält, wenn man das natürlich alles so ein bisschen wie bei Kindern, sage ich mal, wenn die ein bisschen Computer spielen, sagen ja immer, ja, sitzt da nur vorm Rechner und so. Naja, ich sag mal, vor 30, 40, 50, 60 Jahren hat jeder gesagt, sitzt du nur vor der Kiste, vorm Fernseher. Es ist halt immer die Frage der Balance, des Maß.
Ne? Wobei die Kids, die früher immer vorm Rechner saßen, als Influencer relativ gut verdienen zum Teil.
Ja.
Wenn ich an Unge und Co. denke.
Ja, ich habe auch viel Computer gespielt, so die ganz ersten mit Amiga und Atari und sowas. Und ganz so schlecht hat das jetzt auch nicht Auswirkungen
gehabt. Ausgewirkt, ja.
Es hat sich ausgezahlt. Auf deine Frage hin, Klaus, ich glaube, dass sich Corporate Influencer-Programme zunehmend professionalisieren werden.
Es wird vermutlich sehr viel stärker auch nochmal geschaut werden, was bringt es dem Unternehmen? Es werden zunehmend KPIs eingeführt an der einen oder anderen Stelle, um eben Sachen zu messen. Es wird, glaube ich, zunehmend aber auch sich auf die Unternehmenskultur auswirken. Was du eben meintest mit der toxischen Unternehmenskultur, auch das wird sich ein Unternehmen nicht mehr leisten können, im Zusammenspiel mit Corporate Influencern schon mal gar nicht, aber auch grundsätzlich einfach nicht. Wenn wir im Sinne oder mit Blick auf den Fachkräftemangel tatsächlich eben auch Kolleginnen und Kollegen halten wollen, dann müssen sich auch Unternehmen entsprechend anstrengen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die im Rahmen der Möglichkeiten Freiheiten einräumt. Und vielleicht ergeben sich daraus einfach noch mehr Corporate Influencer Programme.
Das heißt, Unternehmen müssen besser werden, damit sie überhaupt noch wettbewerbsfähig bleiben auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, es ja in letzter Konsequenz von dir, was du gesagt hast.
Richtig, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt für unser Employer Branding, unser Corporate Influencer Programm.
Wir sehen auf jeden Fall einen großen Anstieg im B2B-Bereich. Ich glaube, durch Corona und durch die zunehmende Digitalisierung auch der Unternehmenskommunikation schwappen jetzt so die Sachen, die wir aus dem klassischen B2C-Marketing kennen, immer stärker auch in den B2B-Bereich und vor allen Dingen, weil im B2B-Bereich auch Business über persönliche Beziehungen gemacht wird. Da spricht man mit der Person, die man kennt, da macht man Abschlüsse und so weiter über ein Vertrauensverhältnis. Und da ist halt das Corporate Ambassador-Programm der Kompromiss, ja, die erste Handreichung in der Customer Journey, wo man die Person dann mal kennenlernen kann, wo man ein Gefühl dafür kriegen kann, will ich mit der reden, stimmt die Chemie, weiß die, worüber sie redet. Und ich glaube, dass wir deshalb in der nächsten Zeit eine Professionalisierung, aber auch einen weiteren Anstieg, besonders im B2B-Umfeld sehen werden, was Corporate Ambassador-Programme angeht.
Das heißt, für den ersten Kontakt reicht es nicht mehr aus, eine Faxnummer zu haben, eine E-Mail-Adresse zu haben, eine Webseite zu haben. Es geht wirklich darum, den ganzen Menschen zu bekommen in Kontakt. Gerade bei Sales, das ist sicherlich eine ganz wichtige und spannende Sache, aber auch in vielen anderen Bereichen, im Serviceumfeld, im Marketing-, Kommunikationsumfeld ohnehin, wird es wahrscheinlich in Zukunft selbstverständlicher sein, dass wir Social Media ganz anders verstehen, dass es nicht mehr den Social Media Manager gibt, und den Kommunikator, den HR-Verantwortlichen. Das wird alles viel stärker sich wahrscheinlich vermischen miteinander, sodass halt die Fähigkeiten in allen Bereichen des Unternehmens eigentlich gefragt sind, wenn ich das richtig sehe, Johann, oder? Also dass es eigentlich ganzheitlicher gedacht werden muss in der Kommunikation nach außen.
Ja, definitiv, weil wir stellen fest, dass zum Beispiel Sales-Leute früher eigentlich explizit für den Verkauf der Lösungen zuständig waren. Aber heutzutage sehen wir, dass das halt natürlich auch einfließt, wie nimmt man das Unternehmen wahr, wenn man sich in Social Media, weil man kann zum ersten Mal ja wirklich mal hinter die Kulissen gucken, übrigens von jedem, wenn man sich bewirbt bei einem Unternehmen, heutzutage hat man unfassbar viele Möglichkeiten, mal sich Leute anzugucken und dann sieht man halt, wie verhalten die sich gerade, sind die halt alle irgendwelche, die da rumpoltern, sage ich mal, in Social Media, oder ist da eine Unternehmenskultur, wie reden die miteinander, ist da eine Wertschätzung im Unternehmen, wie divers sind die und so weiter und so fort. Und das sieht man alles.
Man sieht dann auch, wenn in einem Unternehmen 10 Mitarbeiter alle nur Textbausteine verwenden.
Das sieht man auch, ja.
Ja, es wird halt transparenter, ne? Entschuldigung. Verwendet auf die letzte Frage aus dem Chat, was wir davon halten, wenn es begrenzte Plätze oder ein Rotationssystem gibt bei Corporate Ambassador. Ich mag dieses Bedrohende von, wenn du nicht lieferst, dann bist du raus, nicht so gerne. Das ist eine Kultur, die ich schwierig finde, wo sich grundsätzlich zu motivieren. Ich glaube, es ist wichtig, zu Beginn zu kommunizieren, das ist was Besonderes, das ist ein Invest, das kostet eine Menge Geld, das vernünftig zu machen. Aber ich würde nicht von vornherein sagen, und wenn du nicht lieferst, dann bist du raus. Dann kommt der nächste Billige, der schon bereit
vielleicht, ist. Vielleicht können wir das am besten mit dem Begriff Verantwortung übernehmen, übersetzen. Dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten sehr, sehr gut.
Ja, und ich glaube, das ist wie im Sport ja auch wieder. Man kann ja verlieren oder man kann halt auch nicht liefern. Aber wenn man sich bemüht, wenn man das ernst nimmt, wenn man alles gegeben hat dafür, dann ist das nochmal ein Unterschied. Wenn man aber keine Lust hat dazu, wenn man das wirklich auch nicht wertschätzt und nicht ernst nimmt, dann glaube ich schon, sollte man als Unternehmen auch sagen, da tust du dir keinen Gefallen und wir tun uns auch keinen Gefallen.
Ja, definitiv.
Ja, das würde ich gerne auch noch zum Abschluss kurz unterstützen, auch mit dem Punkt, den Steffi auch angesprochen hat. Ich mag auch diese Drohkulisse aufbauen nicht, weil es nicht wirklich motivierend ist. Also im Zweifelsfall versuche ich dann eher die KollegInnen, die noch nicht so hundertprozentig Zeit finden oder vielleicht fehlt es auch manchmal einfach nur am Thema. Also es geht einfach darum, das Gespräch zu suchen und zu schauen, wo stehst du, wie kann man dich unterstützen, dass du eben tatsächlich mehr postest und also da in den direkten Austausch zu gehen, das ist mir eigentlich wichtiger, als die Druckkulisse aufzubauen. Weil da kann man ja auch ein bisschen was noch mitnehmen, was man als Service noch liefern kann.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Stefanie Söhnchen von Fleischmann Hillard, Klaus Eck, Content-Stratege und Autor, Anja Schöne, Corporate Ambassador von LV 1871 und Juan Rodriguez, Corporate Ambassador bei Fujitsu. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.